ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamburg heute. Tanja Richter ist mein Name und mich hat's jetzt nicht gewundert, als der Deutsche Wetterdienst heute verkündet hat, dass es in keinem anderen Bundesland so viel geregnet hat in diesem Monat wie hier bei uns in Hamburg. Die Leute auf dem Wacken-Festival, das ja heute losgegangen ist, die sind ja durch wachsendes Wetter gewohnt.
Ja, Wasser kommt halt von oben. Das ist eigentlich egal.
Dann spart man sich schon mal das Wasser in der Dusche. Kann man hier schon mal erledigen.
Duschgel leider vergessen.
Welches Wetter denn? Wir waren vor 2 Jahren schon hier, da haben wir den Freischwimmer gemacht. Also wir können mit allem um hier.
Völlig egal, Hauptsache Wacken, ne? Rain or shine.
Wacken!
Gute Laune also, trotz des Wetters. Viele Wackenbesucher, die reisen ja über den Hamburger Hauptbahnhof an. Und dort am Hachmannplatz sowie auf dem Hansaplatz in St. Georg beginnt bald ein KI-Training für die Hamburger Polizei. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich. Ab dem neuen Schuljahr gibt's ja Informatik als Pflichtfach an Hamburger Schulen. Welche anderen Stunden dafür gestrichen werden, gleich auch mehr dazu. Und es geht nochmal um das pädosadistische Netzwerk 764, das durch den festgenommenen Hamburger mit dem Usernamen White Tiger bekannt wurde. Denn es gibt in mehreren Bundesländern weitere Verdächtige. Mehr auch dazu in dieser Folge vom 30. Juli.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Künstliche Intelligenz. Es gibt ja momentan keinen Bereich mehr, in dem sie keine Rolle mehr spielt. Die Hamburger Polizei will ja mithilfe künstlicher Intelligenz schneller mitbekommen, dass irgendwo gerade eine Gewalttat passiert. Deshalb hat sie ja auch schon 2023 auf dem Hansaplatz in St. Georg eine Technik getestet, die mithilfe der Videokameras dort Prügeleien oder sowas schnell erkennen sollte. Das lief allerdings nicht ganz reibungslos. Die KI hat manchmal Gefahren gesehen, die gar keine waren. Und deshalb soll sie jetzt mit echten Aufzeichnungen von Menschen gefüttert werden, damit sie dann später zuverlässiger funktioniert. Diese Aufzeichnungen sollen ab September auf dem Hansaplatz sowie auch auf dem Hachmannplatz am Hauptbahnhof gemacht werden, weil es dort ja eh schon Videoüberwachung gibt. Jenny Witt, du weißt ja mehr zu diesem Test. Was ist das denn jetzt für eine neue intelligente Videobeobachtung? Wie funktioniert die und von wem kommt die eigentlich?
Ja, das ist ein ganz interessantes System. Das ist eine Kooperation zwischen dem Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe einerseits und der Polizei Mannheim und der Polizei Hamburg andererseits. Und wie du sagst, an öffentlichen Orten, da werden Menschen schon jetzt mit Überwachungskameras gefilmt. Mhm. Und dieses Software-System, das analysiert die Bewegungen der Menschen. Also nicht ihre Gesichter, ne? Es ist auch anonymisiert, aber die Bewegungen und die Abläufe. Und wenn es dann ungewöhnliches Verhalten erkennt, also Schläge oder Tritte oder Würgen, dann alarmiert es das Polizeilagezentrum und ja, da kann dann eben entschieden werden, ob eine Streife vorbeigeschickt oder wie auch immer. Und so sollen mit KI-Unterstützung eben Übergriffe und Angriffe schneller erkannt werden. Und wie wir wissen, weil es KI ist und jede KI erstmal trainiert werden muss, will die Polizei genau das nämlich mit echten Aufnahmen an echten Hamburger Orten machen. Scheinbar ist diese Lokalisierung auch wichtig für die KI, ne? Dass sie das wirklich in diesen Kontext einordnet. Und das soll ab dem 1. September geschehen.
Okay, werden wir denn eigentlich dann auch darauf hingewiesen, dass wir an den Plätzen gefilmt werden und die Aufzeichnungen dann auch für die KI weiterverarbeitet werden?
Halb und halb. Also schon, ja, wir werden darauf hingewiesen, dass an diesen beiden Plätzen Videoüberwachung stattfindet. Da hängen nämlich Schilder. Allerdings, bislang wurden diese Aufnahmen halt nicht gespeichert. Und das ändert sich jetzt. Oder könnte sich ändern. Es werden nicht alle gespeichert werden, aber einige schon. Und die Polizei sagt bislang, dass die Schilder nicht ausgetauscht werden sollen. Das hatten wir extra nachgefragt. Die sagen, dass die Beschilderung so ausreicht, wie sie momentan ist. Jetzt ist aber gerade eine E-Mail vom Datenschutzbeauftragten bei uns angekommen. Mit dem sind wir auch in Kontakt die letzten Tage. Und ja, Thomas Fuchs sagt, oder seine Behörde sagt zumindest, dass die Polizei ihrer Pflicht nachkommen muss und die bestehenden Hinweise entsprechend anpassen sollte. Okay. Also was das genau bedeutet, wissen wir nicht, aber da scheint eine kleine Lücke zu sein zwischen den beiden Auslegungen.
Es will ja aber vielleicht auch nicht jeder unbedingt gefilmt werden. Welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich das nicht will, dass Aufzeichnungen von mir verwendet werden?
Also man müsste tatsächlich zu den Zeiten, wo aufgezeichnet wird, den Hansaplatz und den Hachmannplatz vermeiden. Ne? Das gibt bestimmte Uhrzeiten. Mhm. Also das ist einerseits montags bis donnerstags. Da wird von 15 Uhr nachmittags bis um 6 Uhr am folgenden Morgen aufgezeichnet. Und dann gibt's die anderen Zeiten freitags bis sonntags. Da hast du echt nur 3 Stunden, wo die Kameras schlafen in Tüdelchen. Okay. Und zwar zwischen 6 Uhr morgens und 9 Uhr morgens. Zu allen anderen Zeiten wird an diesen beiden Plätzen aufgezeichnet. Und wenn man da nicht auf der Kamera erscheinen möchte, dann müsste man da drumherum laufen. laufen. Klar, und andererseits werden viele Menschen das ja auch gut finden, dass das geschieht, ja, ne? Weil sie sich an öffentlichen Orten manchmal nicht sicher fühlen. Aber andere sind eindeutig besorgt, weil diese Aufnahmen halt einen potenziellen Eingriff in ihre Privatsphäre darstellen können.
Ja, wie ist das denn eigentlich? Wie lange werden die Daten denn überhaupt gespeichert und werden die jetzt wirklich nur für die KI der Polizei verwendet?
Ja, wichtige Fragen. Da gibt es noch keine ganz klaren Antworten. Bislang sagt die Polizei nur, dass wenige Videos bis Ende August nächsten Jahres gespeichert werden könnten. Mhm. Und das ist das Ende der Testphase. Der Senat sagt, ja, die Aufzeichnungen werden wirklich nur zum Training des KI-Systems genutzt. Das kommt aus einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung und da stehen keine anderen Zwecke drin. Nicht klar ist aber auch, wie lange diese Daten bei wem liegen. Ob bei der Polizei oder beim Fraunhofer-Institut und wo sind die Server und so weiter. Also auch da gibt es noch so einige Fragen.
Was sagt denn dazu der Datenschutzbeauftragte?
Ja, der wünscht sich auf jeden Fall mehr Auskünfte von der Polizei. Erstens genaue Angaben dazu, wie lange die Aufnahmen gespeichert werden sollen. Und zwar nicht nur das Ende einer möglichen Phase, sondern tatsächliche Speicherdauern. Zweitens, wann werden sie gelöscht? Drittens, wer hat darauf Zugriff? Und ohne diese Infos, sagt seine Sprecherin, könne er tatsächlich nicht beurteilen, ob dieses KI-Training an diesen beiden Orten datenschutzrechtlich zulässig ist. Also da hängt noch ein ganz schön großes Fragezeichen drüber. Und er warnt auch übrigens, dass das KI-System auf keinen Fall diskriminierende Bewertungen abgeben darf. Also, dass es keine besonderen Menschengruppen hervorheben darf als gefährlich oder involviert in Angriffen vermutlich. Gut, laut dem Fraunhofer-Institut ist es eben so, dass das System ja nicht analysiert, wie Menschen aussehen, sondern wie sie sich bewegen oder wie sie sich verhalten. Insofern, ne, ob das nun eine Gefahr ist, ein Risiko ist, wissen wir nicht. Da sind eindeutig noch so einige Fragen offen. Ja, und die Polizei sagt, sie ist im regelmäßigen und engen Austausch mit dem Datenschutzbeauftragten. Das hört sich in dieser letzten E-Mail, die gerade reingekommen ist, aber nicht ganz so an. Da sagt Thomas Fuchs, Behörde, wir erwarten von der Polizei weiterhin eine genaue Darstellung der Speicherfristen und dieser wenigen geeigneten Videosequenzen, die tatsächlich abgespeichert werden könnten. Ne? Auf den ersten Blick erschließt sich auch nicht diese lange Speicherdauer und ja, auch er hat da noch ganz schön viele Fragen.
Okay, Dankeschön, Jenny. Das Online-Netzwerk 764, das ist ja seit Mitte Juni öffentlich bekannt, nachdem hier bei uns in Hamburg ein 20-Jähriger mit dem Usernamen White Tiger festgenommen wurde. Er soll ja in diesem Netzwerk gewesen sein und Kinder im Internet gequält, sexuell missbraucht und einen Jungen sogar in den Suizid getrieben haben. Er bestreitet die Vorwürfe ja über seine Anwältin. Den Fall kennt ihr sicherlich. Wir haben ja auch in diesem Podcast schon darüber gesprochen, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft einen weiteren Verdächtigen aus diesem Online-Netzwerk im Blick hat. Und jetzt haben NDR-Recherchen ergeben, dass in mindestens 4 weiteren Bundesländern gegen mutmaßliche 764-Lieder ermittelt wird. Svea Eckert hat das Thema mitrecherchiert und ist deshalb jetzt bei mir. Hallo Svea. 764 ist ja ein pädokriminelles, sadistisches Online-Netzwerk. Seit wann gibt's das eigentlich und wo suchen die nach ihren Opfern?
Also das Netzwerk gibt es auf jeden Fall schon einige Jahre, also mindestens seit 2020. Und man muss sich das auch so vorstellen, nicht wie so eine kleine Chatgruppe, sondern es ist wirklich ein großes Netzwerk mit Tausenden von Mitgliedern. Und dann gibt es dort wieder Untergruppen. Und dieses 764 ist eine Untergruppe von vielen. Also es ist viel, viel größer, als wir uns das so aufs erste Hören vorstellen. Und die Täter, die suchen nach ihren Opfern auf dort, wo die Kinder und Jugendlichen sind, also auf Spieleplattformen, zum Beispiel Roblox, spielen viele Kinder und Jugendliche, Minecraft, aber auch auf Instagram. Und da teilen die auch untereinander so Anleitungen, wie sie am besten die Kinder dann ansprechen. Und besonders gefährdet oder im Fokus sind Kinder und Jugendliche, denen es gerade im Moment eh nicht so gut geht, wo sich vielleicht die Eltern trennen oder die gerade ganz stark in der Pubertät sind, sich vielleicht in ihrer ganzen Identität unsicher sind. Und in dieser Phase der Verunsicherung, vielleicht auch der Einsamkeit oder Traurigkeit, sprechen diese Täter diese jungen Menschen an und überschütten sie dann erstmal mit Liebe. Und das ist dann so ein bisschen der Einstieg eigentlich.
Und eure Recherchen haben jetzt ergeben, dass es in 4 weiteren Bundesländern mutmaßliche Mitglieder dieses Netzwerks gibt. Wo genau und wie groß ist denn da das Ausmaß?
Also diese Täter, das hatte ich ja eben gesagt, die überschütten dann ihre Opfer mit Liebe und dann fangen die an, die zum Beispiel zu erpressen oder eben zu Taten zu verleiten, wie sich selbst zu verletzen. Und das ist natürlich überhaupt nicht nach irgendwelchen Ländergrenzen oder so sortiert, ne, sondern die gehen ja einfach mehr oder weniger wahllos, zumindest was die Örtlichkeit angeht, auf ihre Opfer los. Und wir haben eben in allen deutschen Bundesländern nachgefragt bei den LKAs, ob es eben Ermittlungen gibt gegen dieses Netzwerk oder gegen mutmaßliche Mitglieder. Und da haben verschiedene Bundesländer, also wie zum Beispiel Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz oder auch Sachsen, uns zurückgemeldet, dass es im niedrigen einstelligen Bereich Ermittlungen gibt oder auch in Nordrhein-Westfalen. Sodass eben deutlich wird, dass das hier kein Hamburger Phänomen ist, sondern dass es tatsächlich ein bundesweites Phänomen ist.
Mhm. Ihr habt ja für eure Recherchen auch mit dem Vater eines Opfers gesprochen. Was hat der euch denn berichtet?
Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr trauriger Fall. Das ist ein Vater aus Kanada, dessen Tochter tatsächlich auch Suizid begangen hat Anfang diesen Jahres. Und das ist auch der Grund, warum er sehr öffentlich darüber spricht, unter anderem auch auf TikTok, weil er warnen will. Er will andere Eltern warnen vor dem, was ihm passiert ist. Denn als er das erste Mal das mitbekommen hat, da konnte er das gar nicht so richtig einordnen oder glauben, dass jemand über das Internet mit seiner Tochter chattet und dass die daraufhin dann solche Anweisungen befolgt, wie zum Beispiel sich selbst zu verletzen. Und das war ganz schwierig. Also auch die Behörden haben ihm zuerst nicht geglaubt. Auch sogar als er Chats gezeigt hat und Fotos gezeigt hat, wurde ihm zuerst nicht geglaubt. Und erst später haben dann die Behörden auch in Kanada angefangen zu ermitteln. Der Täter ist allerdings noch nicht gefasst. Also es ist eine sehr tragische und auch sehr schwierige Situation für Eltern.
Naja, total. Es ist irgendwie ein Albtraum für Eltern. Wie kann man denn da sein Kind schützen? Hast du da Tipps?
Ja, also auf jeden Fall, das habe ich den Vater aus Kanada auch gefragt, gesagt, was magst du den Eltern sagen, was sollen sie tun? Und er hat nochmal ganz eindringlich gesagt, dass man eben an seinen Kindern auch online dran sein muss. Also seine Tochter, die zu dem Zeitpunkt also nicht in seinem Haushalt lebte, sondern bei der Mutter, die hatte zum Beispiel die Möglichkeit, bis zu 12 Stunden mit dem Täter nachts zu telefonieren. Mhm. Also das heißt wirklich zu gucken, was machen die Kinder am Handy, was machen die am Computer, mit wem chatten die? Also da als Eltern dran zu sein und gegebenenfalls auch Funktionen komplett einzuschränken, zu sagen, okay, nachts wird halt nicht gechattet, nachts wird nicht telefoniert oder auf dieses Netzwerk oder auf diese Plattform darfst du nicht. Also da Kinder ganz eng zu begleiten und halt, sobald man aufmerksam wird, sich auch wirklich dann professionelle Hilfe zu holen, um dem irgendwie Einhalt zu gebieten.
Dankeschön, Svea.
Gerne.
Nach den Sommerferien ist es ja soweit, dann wird Informatik in Hamburg zum Pflichtfach für alle 7. bis 10. Klassen. Im letzten Schuljahr haben auch einige Schulen das schon mal getestet, wie das so ablaufen kann. Und die Ergebnisse liegen jetzt vor. Meine Kollegin Ines Jacobi kennt sie schon. Ines, wer hat denn überhaupt an diesem Pilot teilgenommen?
Ja, also diese Pilotphase lief an 7 Schulen, die dieses neue Pflichtfach ein Jahr früher quasi eingeführt haben als so eine Art Testlauf. Dabei waren die Stadtteilschulen Bergstedt und Kirchwerder und die Gymnasien Altona, Finkenwerder, Lerchenfeld, Omoor, Osterbeek und Rissen. Und das Ziel war, so ein bisschen zu gucken, wie passt Informatik in den Stundenplan, funktioniert dieser neue Rahmenplan im Alltag und wie reagieren vor allem auch Lehrkräfte und Schülerschaft. Ja, und die Rückmeldung, die war überwiegend positiv. Das schreibt zumindest die Schulbehörde in ihrer Antwort auf eine schriftliche kleine Anfrage der Linksfraktion. Fast alle pädagogischen Ziele sollen erreicht worden sein, aber es gab auch einen Aha-Moment. Die Schulbehörde hat nämlich eingeräumt, dass in den Pilotschulen Mädchen im Informatikunterricht offenbar nicht so gut erreicht wurden wie Jungen. Und da will man jetzt nachsteuern, indem man nämlich Lehrkräfte gezielt schult, diesen Unterricht gendergerechter zu gestalten. Also es war schon ein ganz interessanter Fakt,
ja,
fand ich.
Ja, finde ich auch. Ja. Mhm. 4 Stunden Informatik sollen es dann ja auch werden, ne? Die Stundenpläne, die sind ja eigentlich eh schon sehr voll. Wo sollen diese 4 Stunden herkommen?
Gute Frage und genau das war eine der größten Herausforderungen. Die Schulen, die haben nämlich etwas Spielraum oder hatten und haben es auch jetzt im neuen Schuljahr. Die dürfen nämlich selbst entscheiden, in welchen Jahrgängen 7 bis 10 sie diese 4 Informatikstunden einplanen. Also zum Beispiel alle Stunden in Klasse 9 oder 2 Stunden in Klasse 8 und 2 Stunden in Klasse 10. Aber klar, um Platz zu schaffen, mussten andere Fächer reduziert werden. Und besonders oft hat es da jetzt in dieser Pilotphase das Fach Geschichte und auch das Fach Sport getroffen, in manchen Fällen auch natürlich Naturwissenschaften oder kreative Wahlpflichtfächer. Und genau da liegt ein Knackpunkt. Die Linke und die GEW, die kritisieren nämlich, dass die Schulbehörde den Schulen völlig freie Hand lässt. Die GEW, die warnt jetzt, dass diese Einführung nicht auf Kosten der Bildungsvielfalt gehen darf. Und außerdem sagen sie, ja, es dürfe nicht dem einzelnen Kollegium überlassen werden, welche Fächer gekürzt werden. Das könnte nämlich zu Konflikten innerhalb dieses Kollegiums führen. Mhm. Und sie fordern auch eine ganz klare und faire Vorgabe von der Schulbehörde. Und die Linke, die hat eine ähnliche Kritik geäußert. Die sagen auch, sie bemängeln, dass der Senat gar keinen Überblick hat, wo dann im kommenden Jahr eigentlich Unterricht gekürzt wird. Und das sehen eben beide so ein bisschen als Kritikpunkt an.
Ja. Wie ist das denn eigentlich mit den Lehrkräften? Gibt es überhaupt genug Leute, die Informatik unterrichten können?
Noch nicht ganz, aber Hamburg hatte aufgeholt. In den letzten 2 Jahren wurden 195 Lehrkräfte für dieses neue Pflichtfach qualifiziert. Und diese Qualifizierungsmaßnahmen, die laufen auch noch weiter. Und ganz interessant war bei dieser Anfrage, dass die Nachfrage nach diesen Fortbildungen offenbar groß war. Also die Kurse waren fast voll. Mhm. Und deswegen ist die Schulbehörde auch relativ zuversichtlich, dass alle Schulen diesen Informatikunterricht ab dem kommenden Schuljahr abdecken können.
Dankeschön, Ines.
Gern.
Das war Hamburg heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, würde uns freuen. Und damit mache ich Feierabend und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.